In den 80ern war es extrem beliebt bei Deutschen. Da waren die Deutschen auch die größte Besuchergruppe. Nach dem Krieg hat sich das tatsächlich sehr langsam erst wieder erholt, was die Besucherzahlen aus Deutschland angeht. Die sind aber tatsächlich auch kontinuierlich jetzt gestiegen.
In Deutschland ist das schon sehr viel weiter verbreitet, weil der deutsche Ferienhausmarkt auch im Grunde um einiges erwachsener ist und um einiges gewachsener ist als andere Märkte. Deutschland ist ein klassisches Ferienhausland.
We're fairly confident that we offer a different proposition from Turkey and from other countries which offer resorts.
1919 in Weimar gegründet, dann der Umzug nach Dessau und dann nach Berlin. Und dann strahlt, weil das Bauhaus auch dort nicht mehr überlebt, strahlt der Gedanke des Bauhauses auf die ganze Welt aus.
Aus dem Rahmen fallende Reiseziele, Ferienhauspreisvergleiche, Malta als feste Größenordnung der Urlaubslandschaft und das Bauhaus plant ein Jubiläum. Das sind die etwas anderen Themen von der Internationalen Tourismusbörse 2018. Deutsches Reiseradio, Podcast Nummer 97 mit Rüdiger Edelmann. Alles neu macht der Mai, deshalb gibt es jetzt mal wieder einen neuen Einstieg in unsere Themen. Ich freue mich, dass Sie geklickt haben und jetzt zuhören. ITB, das heißt Massenansturm auf dem Berliner Messegelände. Die klassischen Themen sind schnell durchgekaut. Eine Branche feiert sich in diesem Jahr mal wieder selbst, denn schon jetzt ist man zuversichtlich, dass das Reisejahr 2018 ein ganz hervorragendes wird. 100.000 Fachbesucher, Aussteller aus 186 Ländern, 5.000 Journalisten und am Wochenende auch nochmal 60.000 neugierige Besucher. Das ist die ITB-Bilanz. Macht unterm Strich rein messetechnisch eine runde Sache. Aber irgendwie ist es auch wie beim Fußball. Da muss das Runde auch in das Eckige und deshalb ist man geschäftstechnisch ganz gut am Feilen. Aber schön der Reihe nach mit unseren Themen. Dieses Jahr soll alles gut werden. Das ist die Hoffnung einer Branche, die in den letzten beiden Jahren ganz gut gefordert wurde. Da brach das Pauschalreisegeschäft in Richtung Türkei kräftig ein, streckenweise drohte es zusammenzubrechen. Als Alternative bot man Spanien, geht immer, aber man investierte seit Jahren auch endlich mal wieder ins Geschäft mit Portugal, Italien, Kroatien und Malta zum Beispiel. Jetzt beschwören die Veranstalter die Rückkehr des Türkei-Geschäfts. Ja, günstige Preise machen politisch ziemlich vergesslich. Spanien wird weiter im Geschäft bleiben, da war es ja eh überfüllt in den beiden letzten Sommern. Aber was wird aus den anderen? Vor Ort hat man kräftig investiert in die Hoffnung aufs wiederkehrende große Geschäft. Und jetzt? Die Portugiesen schauen schon mal in die Röhre und zählen die gemachten Schulden. Malta wiederum sieht sich gewappnet, denn so Tourismusminister Konrad Mizzi, Malta sei kein reines Bade- und Erholungsziel mehr. Wir sind da sehr zuversichtlich, so Mizzi, da wir uns von der Türkei und den anderen Destinationen unterscheiden. Malta sei schon lange nicht mehr das reine Erholungs- und Badeziel. Malta sei jetzt fast so etwas wie ein Städtereiseziel mit großer Kultur und mit Events. Man setze auf die Kurzreisenden von 3 bis 5 Tagen. Die Flugverbindungen mit Lufthansa, Air Malta und Condor machten das möglich. Nun hat die Insel, die eine Stadt sein will, in diesem Jahr mit der europäischen Kulturhauptstadt Valletta auch ein dickes Pfund, mit dem man wuchern kann. Es sei eine gute Ausstrahlung für Valletta als Kulturhauptstadt. Schöne Ausblicke, wundervolle Häuser, ein Open-Air-Museum gewissermaßen. Neu mit den restaurierten Stadttouren, Musik, Open-Air-Theater und natürlich fantastischer Kulinarik. Ich bin sicher, sagt der Minister, dass Besucher aus Deutschland die Stadt und die ganze Insel genießen werden. Immerhin, Malta besitzt noch eine kleinere Schwesterinsel. Die, so Konrad Mizzi, sei prädestiniert für die Erholungsphasen eines Urlaubs. Auf Gozo gilt, gleich ob in Hotels oder in anderen Farmhäusern, hier kann man sich wohlfühlen. Drücken wir also Malta und den anderen Zielen die Daumen, dass sie künftig nicht wieder im Regen stehen, weil die Türkei zurück auf dem Markt ist. Diese Probleme muss ein Ziel an der südlichen Adria nicht wälzen. Man hatte es ohnehin schwer in den letzten Jahren. Jetzt aber will Montenegro verstärkt zurück auf die touristische Landkarte. Carsten Schöpfer vertritt die Destination in Deutschland und gibt uns bereitwillig Auskunft über ein Ziel, das etwas aus dem Rahmen fällt. Vielleicht ist aber gerade das eine gute Chance.
Montenegro liegt an der südlichen Adriaküste zwischen Kroatien und Albanien und zeichnet sich dadurch aus, dass es extrem vielseitig ist. Und zwar zum einen landschaftlich und zum anderen kulturell. Also das Land ist sehr klein, ungefähr so groß wie Schleswig-Holstein, muss man sich das vorstellen. Einwohnerzahl 600.000 ungefähr. Und das Besondere ist, dass man auf einer sehr kleinen Fläche sowohl eine wunderschöne Küste hat, als auch ganz unterschiedliche Landschaften im Hinterland. Hochgebirge mit über 2000 Meter hohen Bergen, einen großen See, den Skardasee, der größte See des Balkans, die tiefste Schlucht Europas, also wirklich sehr abwechslungsreich.
Die Küste ist den meisten ja wahrscheinlich halbwegs bekannt. Allerdings gab es da in den Jahren nach dem Bürgerkrieg, glaube ich, auch eine Reihe von Vorurteilen. Man sagte auch nie, Montenegro, da fahren ganz viele russische Touristen hin, da ist die Infrastruktur unterentwickelt. Was hat sich alles verändert und worauf kann man heute eigentlich bauen auf der einen Seite und was sollte man nicht erwarten im Land?
Die Entwicklung war ja tatsächlich so, in den 80ern war es extrem beliebt bei Deutschen. Da waren die Deutschen auch die größte Besuchergruppe. Nach dem Krieg hat sich das tatsächlich sehr langsam erst wieder erholt, was die Besucherzahlen aus Deutschland angeht. Die sind aber tatsächlich auch kontinuierlich jetzt gestiegen. Es ist so, dass natürlich auch innerhalb der Region, also des ehemaligen Jugoslawiens, weiterhin Montenegro ein beliebtes Reiseziel ist. Also auch aus Serbien zum Beispiel im Sommer viele Gäste da ihren Sommerurlaub verbringen. Und Gäste aus Russland sind auch sehr stark vertreten. Ungefähr 30% der Übernachtungen macht das aus. Tatsächlich ist es aber so, dass das im Prinzip gar kein großes Problem darstellt, weil die Leute durchaus die Vielseitigkeit des Landes zu schätzen wissen und dementsprechend auch gerade die deutschen Gäste gerne rumreisen ins Hinterland. Die genießen also zum einen, dass sie am Meer, am Strand liegen können, aber dann eben auch, die sich für Kultur interessieren, das Hinterland erkunden und die gerne wandern, dann in die Berge gehen.
Aktivurlaub ist garantiert und zwar auf völlig andere Art und Weise, als man das erwarten würde, wenn man nur so auf den Strand blickt.
Das ist auch ganz unterschiedlich. Also an der Küste hat man natürlich Wassersport, was sehr ausgeprägt ist im Süden. Bei Ulzin, da ist ja der längste Sandstrand der Adria, der ist 13 Kilometer lang. Und da ist jetzt der Kitesurf-Hotspot entstanden. Das ist sehr spektakulär, auch im Sommer für die normalen Touristen zu sehen. Und im Hinterland wandern, Mountainbiking ist da natürlich angesagt. Wer es ein bisschen abenteuerlicher mag, der geht dann in die Tara-Schlucht zum Rafting oder in den Nevidio Canyon. Und dann gibt es natürlich auch noch so Sachen wie Bungee-Jumping oder Ziplining für die, die da ein bisschen den Nervenkitzel suchen.
Nun klingt das auf den ersten Blick so wie viele, viele andere Ziele auch. Trotzdem gibt es, glaube ich, einen Unterschied und das hat, glaube ich, mit den Dingen zu tun, die man in Montenegro nicht oder auch noch nicht oder hoffentlich auch nie erwarten darf, nämlich so eine gewisse Ursprünglichkeit.
Ja, das ist richtig. Man muss ein bisschen unterscheiden natürlich zwischen Küste und dem Hinterland Montenegros. Die Küste ist touristisch gesehen wesentlich weiterentwickelt, wo auch die ganzen deutschen Reiseveranstalter natürlich ihre Hotels anbieten. Im Hinterland ist es, wie Sie sagen, sehr ursprünglich noch. Und das macht auch den besonderen Reiz aus. Also auch zu sehen, wie die Menschen dort bis heute leben, wie die Landwirtschaft zum Beispiel funktioniert, wo man noch sieht, wo die Produkte herkommen. Und das schmeckt man natürlich auch. Das ist auch etwas, was besonders ist für das Land. Dann kommt dazu, dass wir einen Mix der Kulturen da haben. Also wir haben einerseits mediterrane Einflüsse, andererseits orientalische Einflüsse. Das ist ein Mix der Religion auch. Orthodoxe, Muslime, Katholiken sind dort zu finden. Und das spiegelt sich natürlich an vielen Stellen dann wieder. Dieser Mischmasch, dieser Schmelztiegel in der Küche, in den Sehenswürdigkeiten, in den kulturellen Einrichtungen und so weiter, ist das überall zu spüren.
Funktioniert das denn, das Zusammenleben der Religionen? Weil wir machen ja im Moment leider Gottes in der Welt sehr oft die Erfahrungen, dass das eben leider nicht funktioniert.
Ja, das stimmt. Da sind die Montenegriner auch sehr stolz drauf, dass sie nämlich immer friedlich miteinander gelebt haben. Montenegro ist ja auch das einzige Land, das vom Jugoslawienkrieg insofern verschont blieb, dass überhaupt keine Kriegshandlungen dort stattgefunden haben. Ich denke, das ist ein gutes Indiz dafür, dass die Leute eben sehr gerne miteinander leben und das auch als Bereicherung sehen.
Preis-Leistungs-Verhältnis und wie komme ich hin?
Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist im europäischen Vergleich, glaube ich, immer noch sehr gut. Und man kann direkt nach Montenegro fliegen, zum Beispiel ab Berlin, ab Frankfurt und ab Memmingen. Das sind regelmäßige Flüge. Und dann gibt es Charterflüge ab München, Leipzig und Düsseldorf, die im Sommerhalbjahr angeboten werden. Teilweise in die Hauptstadt Podgorica, teilweise direkt an die Küste zum Flughafen in Tivat an der Bucht von Kotor.
Themenwechsel. Jetzt geht es mal nicht um Urlaubsziele, sondern um Unterkünfte. Hotels, gut und schön, aber gerade der Ferienhausmarkt hat sich zu einem Favoriten der Kundschaft entwickelt. Die Vorteile liegen auf der Hand. Der Nachteil besteht meist nur darin, die richtige Unterkunft zum besten Preis zu finden. Das, was im Hotelbereich schon geraume Zeit geht, gewinnt jetzt auch bei Ferienhäusern Bedeutung. Meta-Suchmaschinen im Internet, die einem Vorschläge machen und auch Preisvergleiche durchführen. Home2Go bietet genau diesen Service im Ferienhausbereich. Jonas Müller ist Sprecher des Berliner Startup-Unternehmens und erklärt uns, wie das funktioniert.
Was wir machen ist, wir helfen dem Nutzer dabei, in dem Dschungel von unzähligen Anbietern das für ihn passende Angebot zu finden. Wir vergleichen, wir durchsuchen über 250 Anbieter für Ferienhäuser und Ferienwohnungen und matchen dann die unterschiedlich gelisteten Häuser und vergleichen es nach dem Preis. Man kennt das Hotels. Ein Hotel hat einen Namen, eine Koordinate, ein Flug hat eine Flugnummer, aber ein Ferienhaus ist nicht so einfach so zuordnenbar und ist auf vielen verschiedenen Portalen gelistet. Und wir vergleichen diese Portale und finden dadurch dann den besten Preis wiederum für den Nutzer.
Also jetzt mal volkstümlich ausgedrückt, das Trivago der Ferienhäuser.
Genau, das ist sozusagen die Idee. Für Hotels gibt es das bekanntermaßen schon länger. Für Ferienhäuser und Ferienwohnungen ist das um einiges komplizierter. Eben aus genanntem Grund, man hat eine Ferienwohnung irgendwo noch stehen und listet die auf vielen Portalen, um eben die Möglichkeit zu haben, die auch gebucht zu bekommen. Und das zu vergleichen, da jeweils rauszufinden, wo ist denn der beste Preis, das ist unsere Aufgabe.
Sie haben zwar jetzt sicherlich jetzt nicht hundertprozentig die komplette Welt im Angebot, aber es ist ja nicht irgendwie regional auf Deutschland beschränkt. Wie finden Sie all diese Anbieter? Passiert das ausschließlich online?
Nein, wir haben ein Team, was sich darum kümmert, neue Anbieter zu finden. Das heißt, wir haben eine Mischung aus nationalen, internationalen und lokalen Anbietern. Das heißt, wir haben Partner wie Booking.com, Fevo Direct, Novasol, die an sich schon ein weltweites Inventar haben. Und dann gehen wir gezielt in Märkte und sprechen dort Anbieter an, recherchieren Anbieter, die dann die Lücken schließen, damit der Nutzer aus Deutschland, aus der Schweiz, aus Frankreich globalen Urlaub fahren kann und aus einem globalen Angebot auswählen kann. Das Spannende ist, dass wir eben die intuitive Vorfilterung haben. Das heißt, natürlich muss man ein Datum eingeben können. Was wir als einziger Anbieter momentan haben, ist die flexible Reisedatensuche. Das heißt, man kann zum Beispiel einen Zeitraum wie die Sommerferien angeben oder man kann sagen, ich möchte zwischen Juli und September eine Woche in Urlaub fahren. Dann bekomme ich die verschiedenen Wochen verglichen. Zudem kann ich zum Beispiel aussuchen, ob ich einen Pool haben möchte, ein Haustier erlaubt sein soll oder ob ich lieber in einem Haus oder einer Wohnung oder auf einem Bauernhof schlafen möchte und bekomme dann alle unterschiedlichen Anbieter in einer Ergebniskarte gelistet und muss nicht mehr 12, 15 oder unzählige Tabs öffnen und dann manuell vergleichen, sondern das übernehmen wir und werfen dann, falls es mehrere Anbieter gibt, alle Preise nebeneinander aus.
Nun hat man so ein bisschen den Eindruck, das ist ein Job ausschließlich für ausgebildete IT-Menschen, die das Internet durchforsten. Aber Touristiker müssen ja eigentlich auch mit an Bord sein, weil es geht ja dann letztendlich auch ein bisschen um die Einschätzung von Qualität, von Buchungsbedingungen. Und unterm Strich vermutlich auch um das Herausfiltern von potenziellen schwarzen Schafen. Wie macht man sowas?
Also wir arbeiten mit insgesamt 150 Mitarbeitern, um eben dieses Angebot zu gewährleisten. Ungefähr die Hälfte davon sind tatsächlich Techniker, die Algorithmen entwickeln und die schauen, dass die technische Integration schon mal die erste Vorfilterung vornimmt. Und dann haben wir einen großen Teil, die eben mit den Anbietern und den Partnern im Kontakt sind. Jeder neue Anbieter, jeder neue Partner wird von uns geprüft. Wir schauen uns das Inventar an und wir haben regelmäßige Vorgänge, wo wir auch manuell nochmal testen und überprüfen, ob das Inventar dem entspricht, was angeboten wird.
Weil das ist ja letztendlich so ein bisschen Qualitätskontrolle. Also das, was der Deutsche Tourismusverband für Deutschland irgendwann mit der Sterne-Zertifizierung von Ferienhäusern und Ferienwohnungen gemacht hat, zahlt das ein? Gibt es das woanders auch oder wirklich nur bei uns?
In Deutschland ist das schon sehr viel weiter verbreitet, weil der deutsche Ferienhausmarkt auch im Grunde um einiges erwachsener ist und um einiges gewachsener ist als andere Märkte. Deutschland ist ein klassisches Ferienhausland. Andere Märkte hängen da noch etwas hinterher bzw. holen stark auf. Wir können die überprüfen. Es läuft inzwischen viel über persönliche Bewertungen. Das heißt also, persönliche Bewertungen von Reisenden, die bereits in die Destination gereist sind, sind heutzutage um einiges wichtiger noch als ein Zertifikat von einem Verband. Und das ist das, worauf die Nutzer schauen.
Aber auch da, siehe Holiday Check TripAdvisor, gab es ja nun auch jede Menge Schindluder.
Ja, wir filtern nicht die schlechten Bewertungen raus. Es ist halt so, dass wir schauen, dass wenn ein Haus schlechte Bewertungen bekommt, dann wird es auch automatisch weniger gebucht und dann wird es auch nicht mehr so weit oben auftauchen. Das heißt also, wir filtern nicht nach dem Preis, sondern wir filtern nach dem bestmöglichen Angebot für die Filterkriterien und da fallen dann eben auch die Bewertungen mit rein.
Ich kann mir zwar vorstellen, wie Sie Ihr Geld verdienen, aber ich frage es trotzdem, weil das ist ja jetzt nur eine reine Dienstleistung, die letztendlich zu einem Ferienhausanbieter führt und dort bucht man und auch zu dessen Bedingungen. Wie kommt jetzt Home2Go eigentlich in eine Gewinnzone oder zumindest ins Geldverdienen?
Home2Go hat, wie gesagt, mit allen Anbietern individuelle Verträge und ist ein Provisionsmodell. Das heißt, wir senden sozusagen qualifizierten Traffic an die Anbieter. Das heißt, durch die Vorfilterung, die bei uns bereits passiert, ist die Wahrscheinlichkeit, dass gebucht wird beim Partner, um einiges höher, als wenn jetzt ein Nutzer einfach nur ungefiltert auf der Seite sucht. Und diesen Traffic, den lassen wir uns bezahlen.
Wie sieht das dann mit der Haftung aus? Es könnte ja nun der Eindruck entstehen, ja, ich habe bei Home2Go ein Ferienhaus gemietet, jetzt geht irgendetwas gründlich schief. Sie sind ja dann eigentlich streng genommen nicht in der Haftung. Weiß das der Kunde immer?
Das weiß der Kunde nicht immer. Wir haben ein Customer Support Team, das heißt, wir haben eine Nummer, wo man anrufen kann, wo man zu den normalen Geschäftszeiten genau diese Fragen auch beantwortet bekommt. Es ist richtig, dass die Buchung wird hauptsächlich auf der Seite des Anbieters durchgeführt. Es gibt aber auch schon die Möglichkeit, mit einigen Partnern auf unserer Seite direkt zu buchen. Und für diesen Fall haben wir auch mit der Allianz vor kurzem eine Versicherung eingeführt, die für den Nutzer kostenlos ist und die genau sowas absichert, dass ein Nutzer zum Beispiel vor Ort nicht in das Ferienhaus gelassen wird oder die Beschreibung in wesentlichen Bestandteilen von der Beschreibung von dem tatsächlichen Zustand abweicht. Für den Fall greift eben dann diese Versicherung, die auch nur wir anbieten. Ansonsten dadurch, dass wir die Partner prüfen und vorher auswählen und diesen Customer Support anbieten, haben wir bis jetzt noch keine größeren Beschwerden bekommen.
Gibt es noch weiße Flecken in Ihrem Portfolio, einfach was Regionen und Bereiche betrifft?
Na, wir haben jetzt vor kurzem zum Beispiel Brasilien gelauncht. Das heißt, wir sind in Brasilien gestartet mit einer eigenen brasilianischen Seite für brasilianische Nutzer. Das heißt, Südamerika ist schon vertreten, aber da gibt es auf jeden Fall noch Potenzial, noch weitere Anbieter zu finden und noch weitere Ferienhäuser anzubieten.
Also, warum nicht mal das Ferienhaus in Brasilien buchen? Also, keine Angst, auch bei Home2Go sind die Renner wie Nord- und Ostsee oder auch Dänemark und Kroatien zahlreich vertreten. Und dann wäre da noch von Kultur die Rede. Die Vorbereitungen für ein besonderes Jubiläum im Jahr 2019 laufen bereits. Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen werden das 100. des Bauhauses feiern. Auf der ETB fanden sich deshalb auch einige Minister ein, um das große Vorhaben anzukündigen.
Wir müssen uns, wenn wir über Bauhaus reden, in die Zeit 1919 versetzen. Der Erste Weltkrieg ist gerade ein Jahr vorbei. Und so ist letztlich ein Gefühl des Verlustes, es gibt keine Gewissheit mehr, der Unsicherheit. Eine sehr aufgewühlte Zeit 1919, der Hintergrund der Gründung des Bauhauses. Dieser Kulmination von Ereignissen bringt die Idee des Bauhauses hervor, sich mit der Gesellschaft, wie sie ist, und das meint natürlich auch Architektur und Design, aber eben auch soziale Fragen auseinanderzusetzen.
Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee stimmt ein auf das Jubiläum 100 Jahre Bauhaus und beschreibt die Aktivitäten seines Bundeslandes für das Geburtstagsjahr.
Wir nehmen sehr viel Geld in die Hand dafür, haben seit 2015 insgesamt rund 40 Millionen Euro aus verschiedenen Fördertöpfen zusammengetragen Wir versuchen, Thüringen auf die Bauhaus-Landkarte zu bringen, indem wir zum Beispiel eine Bauhaus-Card für die Besucher offerieren. Das heißt, man kann das Bauhausmuseum besuchen und am Folgetag noch Highlights in ganz Thüringen besuchen. Es wird 50 Ausstellungen, Feste, Veranstaltungen geben.
Aber natürlich ist der Geburtstag bundeslandübergreifend. Bauhaus steht natürlich auch ganz klar für Dessau. Denn dort findet sich das Gebäude, das gemeinhin für Bauhaus steht, auch wenn sich der Ursprung in Weimar befindet. Dementsprechend betont Armin Willingmann, Wirtschaftsminister in Sachsen-Anhalt.
Ende 2019 in Dessau unser neues Bauhausmuseum, 40.000 Exponate, die das Bauhaus dort, wo es seinen wichtigsten Ort hatte, auch nochmal sichtbar machen.
Denn Bauhaus steht nicht nur für eine revolutionäre Architektur in der Zeit der Weimarer Republik, sondern auch für eine Lebenseinstellung, die in der Nazizeit schnell zum völkischen Feind erklärt wurde. Wolfgang Tiefensee.
1919 in Weimar gegründet, dann der Umzug nach Dessau und dann nach Berlin. Und dann strahlt, weil das Bauhaus auch dort nicht mehr überlebt, strahlt der Gedanke des Bauhauses auf die ganze Welt aus. Denken Sie an Chicago, denken Sie an Tel Aviv, aber eben auch alles das, was in Industrie, in Design, in Architektur anderswo entstanden ist. Auch heute, wenn wir unsere Möbel anschauen, die wir ab und zu nach einer Gebrauchsanweisung zusammenschrauben, dann ist das Bauhaus erkennbar.
Selbstredend bleiben die architektonischen und designtechnischen Errungenschaften prägend. Auch Armin Willingmann hat eine schnelle Antwort auf die Frage nach seinem Bauhaus-Lieblingsstück.
Also das ist ohne Frage der Freischwinger, der Vasili-Sessel, den wir ja gestern auch schon oder jetzt auch dieser Tage schon sehen können. Wenn Sie in die Sachsen-Anhalt-Halle gehen, dann werden Sie dort eine Pantomimen-Gruppe erleben, die in der Tat mit diesem Möbel ganz Hervorragendes anzustellen vermag.
Genau diese Verknüpfung von Architektur, Design, Geschichte und Kunst soll das Bauhaus ja prägen und den Bogen ins Heute schlagen. Wolfgang Tiefensee über das Weimarer Museum, das zurzeit entsteht.
Das wird ein Highlight sein und nicht zuletzt auch die Bauhaussammlung der Klassikstiftung Weimar. Der Grundstück wurde ja von Walter Gropius persönlich in den 20er Jahren angelegt. Das wollen wir neu inszenieren. Zeitgenössische Architektur zeigen, multimediale Ausstellungen. Wir werden die Geschichte des Bauhauses auf der einen Seite zeigen und anschaulich machen. Wir wollen natürlich auch über die Entwicklung des Bauhauses in der Nazizeit sprechen und vor allen Dingen in die Moderne weisen. Wir wollen nicht rückwärtsgewandt nur schauen in die Tradition 1919 und in den Folgejahren, sondern wir wollen erlebbar machen, wie Bauhaus heute ist. Was ist eigentlich Bauhaus über die Architektur hinaus? Was ist das für eine soziale Bewegung, für eine gesellschaftspolitische Bewegung? Und was kann uns das aus Weimar heraus heute sagen? Und da ist die Verbindung noch einmal Weimarer Republik 1919 und Bauhaus 1919 geradezu ideal, um dieses Spannungsfeld zu zeigen.
Das wird etwas ganz Großes betonen, nicht nur die Minister. Auch die Touristiker in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen hoffen auf einen ähnlichen Besucherstrom wie im Reformationsjahr 2017. Noch ist Zeit, aber der Knoten fürs 2019er Taschentuch wäre schon mal angesagt. ITB auf ganz unterschiedliche Art und Weise, genauso vielfältig wie Reiseerlebnisse sein können und sollen. Wir haben noch mehr ausgegraben und werden in der nächsten Ausgabe etwas internationaler. Danke fürs Reinklicken und Zuhören und bis zum nächsten Mal.